Landtagswahl in Sachsen mit dem Sachsenradio.
Die Spitzenkandidaten der 7 aussichtsreichsten Parteien sind ja bei uns dieser Tage im Interview. Eine spannende Stunde wünschen Jan Kummer
und Uta Deko. Alle Infos zur Auswahl der Parteien finden Sie im MDR-Wahlkonzept im Netz auf mdrsachsen.de.
Heute ist ein Mann bei uns im Studio, der gleich eine ganze Mission ausgerufen hat. Robert Maloney, Spitzenkandidat der FDP. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend, Herr Maloney. Und auch für Sie gleich am Anfang zum Warmwerden sozusagen eine kleine Fragerunde.
10 Fragen, 10 Antworten. Also 10 kurze Antworten.
Ja. Wir beginnen mit Alter und Wohnort.
Ich bin 45 Jahre alt und wohne in Dresden.
Erlernter Beruf.
Ich bin Diplom-Ingenieur für Produktionstechnik.
Wann haben Sie zuletzt jenseits des politischen Mandats gearbeitet und als was?
Heute als Ingenieur in der Automobilindustrie, als Bereichsleiter für den Bereich Projektmanagement.
Sie waren heute auch ganz normal auf Arbeit?
Ich war heute teilweise auf Arbeit, also ich habe momentan reduzierten Arbeitsumfang.
Was fasziniert Sie an der Politik?
Die Diskussion, die Debatten und auch so ein bisschen dieses Ringen nach Kompromissen und letzten Endes den besten Ideen.
Wer ist der wichtigste Mensch in Ihrem Leben?
Mein Partner.
Ihre größte Macke?
Ich habe die Angewohnheit, wenn Dinge auf dem Schreibtisch vor mir liegen, permanent im Sekundentakt neu auszurichten.
Ihre größte Stärke?
Abzuarbeiten oder auszurichten?
Auszurichten und abzuarbeiten, so eine Kombination. Aber wenn Sie einen Shift haben oder jetzt so ein Telefon, das wird heute, denke ich mal, in den nächsten Minuten noch ein paar Mal hin und her rutschen.
Der okay. Innere Monk.
Jetzt machen wir weiter mit der größten Stärke.
Ich denke, das ist Zielstrebigkeit und Beharrlichkeit.
Wobei entspannen Sie am besten?
Also entweder zu Hause am Grill oder beim Golfspielen.
Was war Ihr letzter großer Glücksmoment?
Mein letzter großer Glücksmoment? Politisch war es die Wiederwahl in den Dresdner Stadtrat und ansonsten ein größeres Projekt, was wir auf Arbeit erfolgreich abschließen konnten.
Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
Zuletzt habe ich tatsächlich gelesen, Als wir träumten von Clemens Mayer. Das ist ein Buch, wo es um die 90er Jahre ging, um die Nachwendezeit in Leipzig.
Und über Träume reden wir jetzt auch gleich.
Jawohl, deswegen steigen wir jetzt ein in unser Interview. Herr Maloney, die FDP hat in diesem Wahlkampf die Mission Maloney ausgerufen. Ja? Das klingt so ein bisschen wie ein Filmtitel, aber ist es nicht eher eine Mission Impossible? Also Wiedereinzug fast unmöglich, auch gerade mit Blick auf die Umfragewerte, wo die FDP zuletzt gar nicht mehr genannt wurde, sondern unter Sonstige rangiert.
Also die Verbindung zu Mission Impossible ist gar nicht so dahergeholt, weil in der Tat war das in unserem Kreativteam und auch mit der Agentur ja die Ausgangssituation. Es war klar, es wird schwer, es wird kein Durchmarsch. Und wir haben gesagt, ja, Robert ist vielleicht nicht Tom Cruise, aber er ist jemand, der sich auch unmöglichen Missionen oder schwierigen Missionen stellt. Und am Ende ist ja so, in den Filmen wurde die Mission ja jedes Mal erledigt. Und wir werden am 1. September sehen, was mit unserer oder mit meiner Mission passiert.
Schauen wir mal am 1. September. Aber es ist, Sie haben es gerade selbst gesagt, eine schwierige Situation. Und wenn wir jetzt zurückdenken, 2014, da ist die SPD aus dem Landtag geflogen, nachdem sie in der Regierung saß. Die FDP, nachdem sie in der Regierung saß. Und jetzt sitzt sie in Berlin in der Regierung, in der Ampel, regiert da mit. Und die Situation ist jetzt wieder alles andere als Rückenwind. Regieren bringt kein Glück.
Ich weiß nicht, ob Regieren kein Glück bringt. Kann ich schwer beurteilen. Also ich selber war ja 2014 noch relativ frisch in der Partei. Ich war schon immer jemand, der der FDP nah war. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben SPD gewählt, in der Tat.
Das war es, war die Gedankenübertragung.
Das war, als es hieß Edmund Stoiber oder Gerhard Schröder. Und da habe ich gesagt, dass keiner kann Edmund Stoiber als Kanzler wollen. Und für mich war das damals so, ja, das war so ein allgemeiner Trend gegen die FDP, gegen den liberalen Gedanken. Und aktuell ist es so, dass die Ampelregierung in Berlin natürlich relativ unbeliebt ist und alle anderen Parteien hier in Sachsen natürlich den Schwerpunkt darauf legen wollen, insbesondere auch die CDU, die AfD, auf die Berliner Politik und die sächsischen Themen halt hinten runterfallen. Wir sind ja in Sachsen als FDP auf kommunaler Ebene sehr aktiv. Wir sind Wir haben einige Bürgermeister unter uns, auch im Oberbürgermeister Landeshauptstadt. Wir haben viele Kreisräte, Gemeinderäte, Stadträte und unsere Bundestagsabgeordneten sind ja auch viel für den Freistaat unterwegs. Es gibt sogar Landräte, die erzählen hinter vorgehaltener Hand, dass sie lieber mit unserem Bundestagsabgeordneten reden als mit dem sächsischen Finanzminister.
Allerdings, gut, das geht vermutlich vielen geht so. Vermutlich der Finanzminister so, ja. Hat selten gute Nachrichten.
Aber den Satz vielleicht noch zu Ende gebracht. Es ist in der Tat momentan so, dass es offenbar immer einfacher ist, in der Opposition zu sein. Immer einfacher ist, dagegen zu sein, als mal zu sagen, okay, es gibt die und die Herausforderungen, es gibt die und die Konstellation, es gibt die und die Notwendigkeiten von Kompromissen. Und das wird halt ungern gesehen für eine FDP, die ja per se keine natürlichen Partner hat. Es ist natürlich immer schwer, eine Koalition das eigene Profil scharf durchzusetzen. Und wenn es denn mal passiert, dann wird das immer sehr gern als negativ, als Streit ausgelegt.
Die CDU ist nicht mehr der natürliche Partner der FDP.
Ich weiß nicht, ob die CDU immer der natürliche Partner war. Also für uns ist ja der Oberbegriff Freiheit, der ja immer früher so gern belächelt wurde, wenn die FDP was von Freiheit geredet hat. Spätestens seit Corona haben die Menschen mit dem Freiheitsbegriff oder zum Freiheitsbegriff und zu individuellen Freiheitsrechten dann doch wieder ein anderes Verhältnis bekommen. Und da hat man ja gesehen, wie die CDU zu gewissen Dingen steht. Und wir haben natürlich, was den Bereich Wirtschaft betrifft, sicherlich größere Schnittmengen mit einer CDU, auch was das Thema Rechtsstaatlichkeit betrifft. Aber wenn es um individuelle Freiheit geht oder das Individuum eben in den Fokus zu stellen oder auch um Entbürokratisierung zum Beispiel geht, da ist, weiß ich nicht, ob die CDU da immer der Partner ist.
Weil Sie es jetzt gerade selbst angesprochen hatten, würde ich die Frage gleich mal stellen wollen. Sie haben gesagt, Sie sind 2014 eingetreten in die FDP, als die aus dem Landtag geflogen ist. Das heißt, im Sport spricht man ja immer von Erfolgsfan. Erfolgsfan sind Sie jetzt nicht. Warum dann damals... Jetzt trete ich ein.
Ich bin eingetreten, bevor die FDP aus dem, aus dem Landtag geflogen ist. Und nachdem sie aus dem Bundestag raus ist, habe ich gesagt, okay, dann kann ich mich sehr mit engagieren und zumindest einen kleinen Beitrag vielleicht leisten und habe meinen ersten Landtagswahlkampf dann 2014 gemacht. Mitgemacht. Und der war dann auch gleich eher weniger erfolgreich. Aber ich habe so gesagt, ich war noch nie jemand, der sich von einem Misserfolg hat in irgendeiner Art und Weise unterkriegen lassen. Also es gibt in tagtäglichen Leben immer Erfolge, Misserfolge. Und ich habe gesagt, nee, wir bleiben dabei. Das ist weiterhin das, wofür du streiten möchtest. Und auch wenn es jetzt mal nicht funktioniert hat, versuchen wir es wieder. Dann gab es den großen Aufwind. Wir hätten rein theoretisch auch 2019 wahrscheinlich in den Landtag kommen können, wenn man das ein oder andere anders gemacht hätte. Jetzt ist es gerade ein bisschen schwieriger und das ist ja kein Grund aufzugeben.
Kommen wir mal zurück zum Wahlkampf und zur Mission Maloney. Sie haben vorhin gerade gesagt, die Ampel ist gerade nicht so beliebt in Berlin. Jetzt haben Sie aber Finanzminister Lindner eingeladen im Wahlkampf. Haushaltsstreit der Ampel und alles, was da so jetzt dranhängt. Ist das wirklich so hilfreich für Sie?
Es ist schon sehr hilfreich, weil wir tun eins. Viele Journalisten haben gesagt, wir gehen dorthin, wo es weh tut. Ich sag mal, das tut eigentlich gar nicht weh. Wir haben sehr viele Townhall-Formate. Wir waren in Zwickau, wir werden es noch in Meißen sein, in Taucha und in anderen Orten. Und dort ist es so, dass wir eher niedrigschwellige Formate machen. Das heißt, Christian Lindner redet gar nicht so viel, am Anfang zumindest. Ich rede nicht so viel. Wir lassen die Menschen mal ihre Fragen stellen, ihre Punkte loswerden und antworten. Und ich glaube, dieses Dialogforum ist eine ganz gute Sache, wenn man auch dem einen oder anderen mal erklären kann, warum eben in Berlin gerade was läuft, wie es läuft. Das ist hilfreich. Und es gab ja 2014 schon mal eine Kampagne, Sachsen ist nicht Berlin, und Parteien werden immer nur als eins wahrgenommen. Das ist nun mal so. Und wir müssen den Menschen zeigen, dass die Ampel ist ja das eine, aber was die FDP in Berlin macht, oder versucht zu erreichen, ist ja schon das Richtige aus unserer Sicht.
Bleiben wir mal dabei. Das, was wir ganz oft hören von den Leuten, ist, dass sie sich ja genau darüber aufregen, dass die Ampel sich eben nicht einigen kann, dass es dort Streit gibt, der permanent wieder losgetreten wird. Und wenn wir jetzt mal den Finanzminister nehmen zum Beispiel, der zündelt ja fast täglich in der Koalition. Wir haben diese Woche Montag Kürzungsvorschläge gehabt zum Bürgergeld. Dann ein Verkehrskonzept, wobei für den Verkehr und für die Frage, ob wir mehr Parkplätze in der Innenstadt bekommen und dafür die Radwege gekürzt werden, sind ja eigentlich die Kommunen zuständig, nicht der Bundesfinanzminister oder die Bundes-FDP. Dann kam die Forderung nach Abschaffung des Entwicklungshilfeministeriums. Also Provokationen, ständig Dinge, die eigentlich die Grünen oder wahlweise die SPD auf die Barrikaden treiben, das löst wieder neuen Streit aus. Ist das eher hinderlich oder betrachten Sie das schon, dass das jetzt tatsächlich eine Wahlkampfhilfe ist für Sie im Landtagswahlkampf? Denn es, viele gehen ja davon aus, dass es mit Blick auf die Landtagswahlen passiert.
Also wir haben uns diesbezüglich gar nicht abgestimmt. Das kann ich schon mal sagen. Was die Berliner machen, ist denen ihr Ding letzten Endes. Das ist eines Bundespolitik, das andere ist Landespolitik.
Und, aber wie nehmen Sie das im Wahlkampf wahr? Kommt das bei den, haben Sie das Gefühl, dass Ihnen das hilft? Oder haben Sie, wie wir, auch das Gefühl, dass die Leute sagen, sie sind davon endlos genervt? Ja, sie wollen, dass Politik gemacht wird, die funktioniert.
Es gibt Menschen, die genervt sind von dem Streit in Berlin, genauso wie übrigens von dem Streit, den wir ja in Dresden im Regierungsviertel haben. Es ist ja auch nicht so, dass die Kenia-Koalition eine Wunschhochzeit ist und dass sich die Partner dort alle wahnsinnig nicht schrecklich lieb haben. Es wird ja mal als Streit bezeichnet, aber ich glaube, dass wir in Deutschland und auch in Sachsen und auch generell eben genau einen inhaltlichen Streit oder inhaltliche Debatten verlernt haben. Wir hatten 16 Jahre lang eine Kanzlerin, die einen Kabinettsbeschluss letzten Endes verlesen hat. Und ab dem Moment waren den Medien, okay, das und das Gesetz, das und der Entscheid ist durch. Und das war auch in der Tat so, weil die Parlamentarier haben es am Ende nur abgenickt. Und ich glaube, diese Diskussionskultur haben wir verlernt. Deswegen fallen auch manche Diskussionen eben nicht sachlich aus, sondern gehen auch an der einen oder anderen Stelle übers Ziel hinaus. Das ist nicht nur bei der FDP so, das ist auch bei vielen anderen so. Das ist manchmal auch richtig verquer, wenn wir jetzt zum Beispiel die Diskussion um die Ukraine sehen. Wenn Kretschmer fordert, keine Waffen mehr liefern, Merz sagt, Taurus, warum nicht vorgestern? Und das Ganze auf eine teilweise wirklich sehr polemische, bösartige Art und Weise, aber dass wir in diesem Land dringend wieder lernen müssen, inhaltlich zu streiten und auch im Übrigen öffentlich inhaltlich zu debattieren, halte ich für sehr wichtig. Und das sehen viele Menschen auch so.
Aber Sticheleien gehören ja auch manchmal dazu, vor allen Dingen im Wahlkampf. Also gerade macht ja die FDP Sachsen Schlagzeilen mit ihrem neuesten Plakat. Ja, das Motiv der sozialistische Bruderkuss hier zwischen Kretschmer und Wagenknecht statt Honecker und Brezhnev. Mhm. Dazu die Warnung, keine Regierung mit Kommunisten. Die CDU, die äußert sich ja bislang eher nicht. Ihr Bauchgefühl aus dem Wahlkampf, glauben Sie wirklich, dass Ihnen das hilft? Glauben Sie, dass hier der Kommunismus ausbrechen würde, wenn jetzt das BSW in irgendeiner Form mitregieren würde?
Für uns geht's an der Stelle, ich habe mir bei diesem Motiv, als mir das vorgeschlagen wurde, mir gar nicht darüber Gedanken gemacht, ob mir das Stimmen bringt oder nicht. Sondern es ging mir ja eher um eine innere Haltung. Und wir haben festgestellt, dass gerade das BSW von allen anderen Parteien so ein bisschen mit Samthandschuhen angefasst wird. Bei der AfD wissen wir, die ist gesichert rechtsradikal, das wird auch regelmäßig betont. Manchmal auch ein bisschen zu viel, weil je öfter ich das sage, umso mehr verliert das dann seinen Schrecken. In Debatten wird auch vieles, was die AfD immer sagt, durch Moderatoren zum Beispiel richtiggestellt. Das macht auch die Landeszentrale recht gut. Aber beim BSW hat man immer so den Eindruck, das schwelt so vor sich hin. Und auch bei der CDU ist so eine Linkspartei, um Gottes Willen bloß nicht, wobei die Realität schon längst anders aussieht. Also wir haben halt die Kooperation zum Beispiel in der Landeshauptstadt Dresden, wo die CDU mit Grünen und Linken zusammen kooperiert hat, als es um die Besetzung der Beigeordneten ging. Und beim BSW ist so ein Schweigen im Walde. Und wenn Sie sich das Programm vom BSW mal anschauen, da steht zwar etwas verklausuliert drin, man möchte große Firmen, man möchte Monopole zerschlagen und man möchte Verstaatlichung haben. Als Kevin Kühnert sich mal geäußert hat, vielleicht eher so ein bisschen flapsig, auch gezielt provokativ, das kann er nicht ernst gemeint haben, dass man BMW verstaatlichen sollte, war ein Riesenaufschrei in der gesamten Republik. Wie kann man denn nur? Zu Recht im Übrigen, ne? Weil so eine Gedankengänge halte ich übrigens für völlig falsch. Aber BSW-Status offen drinstehen und wenn nicht irgendein CDU-Mitglied, sondern der Generalsekretär auf seinem lokalen Wahlkreisforum und auch der Staatskanzleichef im Wahlkreisforum sagen, hey, BSW, ja, ist eine Option, durchaus, dann sollte man zumindest mal darauf hinweisen, wessen Geisteskind das ist. Und wir alle kennen die Vita von Sarah Wagenknecht. Wir wissen, was sie 1989, 90 zu den Revolutionären gesagt hat. Wir wissen, wann sie in die SED eingetreten sind. Das sind wirklich nur Überzeugungstreter eingetreten, 89, und keine Erfolgsfans. Und die kommunistische Plattform ist, denke ich mal, auch jedem noch ein Begriff.
Wir hatten ja am Montag Sabine Zimmermann hier, die sich geäußert hat. Da kann man ja viele Dinge auch nochmal nachhören. Und tatsächlich finden sich natürlich Dinge, die im Programm der Linken stehen, auch im Programm des BSW wieder. Sie haben vorhin von den Realitäten gesprochen. Mhm. Die Realität könnte ja tatsächlich sein, dass für die CDU nach dem 1. September gar keine andere Möglichkeit mehr bleibt, als gegebenenfalls mit dem BSW eine Koalition zu bilden. Wenn Sie die Frage gestellt bekommen, mit wem nicht, wie lautet dann die Antwort? Finanzminister Lindner hat ja im Sommerinterview gesagt, eine Koalition im Bund gäbe es mit ihm nicht unter einem Kanzler Habeck. Mit wem würden Sie in Sachsen nicht koalieren?
Sie haben mich fragen, so mit wem ich am liebsten koalieren würde, aber nicht koalieren. Also für mich kommen BSW und AfD nicht in Frage. Mit den Linken haben wir inhaltlich absolut null Schnittmengen. Also da fehlt mir jegliche Form der Fantasie. Bei den Grünen wird es schwierig. Gespräche führen ja, aber ich sehe dort auch die Schnittmengen zu gering. Meine Wunschkonstellation wäre eine Deutschlandkoalition, so wie wir in Sachsen-Anhalt zum Beispiel haben. Wenn ich es mir aussuchen könnte.
Die konservative Welt schrieb diese Woche aus Anlass eines Wahlkampftermins mit FDP-Chef Christian Lindner. Zitat, die Wahrheit ist, das zeigt sich schon an einen Tag nach Lindners Auftritt, dass sich die knapp 100 FDP-Anhänger auf dem weiten Chemnitzer Theaterplatz eher Sorgen darum machen müssen, ob eine Stimme für die Liberalen bei der Landtagswahl am 1. September nicht vielmehr eine verlorene Stimme sein könnte, eine, die bei der Auszählung am Wahlabend mangels ausreichend vieler Mitwähler unter den Tisch fällt. Wie groß ist die Sorge, dass viele Anhänger das so sehen bei Ihnen?
Die Aussage ist ja da, das hat ja auch ganz offen, haben das ja auch zum Beispiel Friedrich Merz oder auch Michael Kretschmer gesagt, wenn man von sogenannten taktischen Wählen spricht, und ich kann mir darüber Sorgen machen, aber wenn ich mir darüber Sorgen mache, wird es ja am Ende nicht besser. Also das Einzige, was wir wirklich tun können, ist, wir können sagen, wofür stehen wir, was sind unsere Inhalte, was für Möglichkeiten sind es, und dieses Bruderkuss-Plakat mit diesen Rissen, die hoffentlich bleiben. Wenn Sie da genau hinschauen, ist ein Riss zwischen Kretschmer und Wagenknecht. Und dieser Riss soll halt, wenn es geht, noch größer werden. Und wenn man eine Option haben will, eben jenseits von Schwarz-Dunkelrot oder Schwarz von Blau toleriert, wie auch immer, dann braucht es eben auch andere Parteien, um eben auch andere Optionen zu haben. Und das ist das, was wir den Leuten immer wieder sagen. Sorgen machen kann ich mir die ganze Zeit, aber davon wird es ja nicht besser.
Also Sie verlieren trotz der schlechten Umfragewerte nicht den Optimismus, merken wir. Schauen wir nochmal zurück. Die sächsische Wirtschaft ist ja geprägt von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ja. Es gibt viel Handwerk, da ist Landwirtschaft. Das ist eigentlich alles traditionelles Wählerklientel der FDP. Warum erreichen Sie die eben nicht mehr so, dass es reicht?
Ja, also das ist vermutlich mal auch das Berlin-Thema. Wir haben ja gesehen, die Landwirte, die ganzen Demonstrationen, denen sich nicht nur die Landwirte angeschlossen hatten, wo da auch sehr viel Handwerk, Mittelstand dabei war. Und was jetzt meine momentane Aufgabe ist, ist eben durch Sachsen.
Aber die FDP hat ja schon länger das Klientel verloren, also gerade in Sachsen.
Länger kommt darauf an, wie man lange definiert. Wir haben bei der letzten Bundestagswahl ja zweistellig hier gepunktet. Und das ist ja die letzte Bundestagswahl, ist noch nicht so lang her. Der Verlust in den Umfragewerten und letztens auch im Zuspruch ging einher mit der Ampel, ging einher mit gewissen Themen der Ampel, und man kann den Menschen letzten Endes nur sagen, das eine ist Berlin, das andere ist Sachsen. Und zur Wahrheit, zur Ampel gehört auch immer wieder dazu, dass, habe ich mich länger mit Christian Lindner, mit Wolfgang Kubicki unterhalten, dass es eben damals auch keine Alternative gab, weil es in der CDU schlicht und ergreifend, als es die Ampel geschlossen wurde, keinen Ansprechpartner gab. Laschet war weg, Söder war der berühmte politische Kompass, der sich permanent im Kreis dreht, und es gab einfach schlicht und ergreifend keinen Ansprechpartner.
Man hat es ja davor auch schon mal gehabt, dass die FDP nicht in eine Regierung gegangen ist. Zu dem Moment hat sie es gemacht. Ich denke, man hätte bestimmt jemanden gefunden, mit dem man hätte reden können. Fakt war, die CDU wollte nicht mit der SPD nochmal in eine erneute große Koalition. Und dann
haben wir halt die in Sachsen ist ja auch ein bisschen Ampel schwierig. Ne?
Also trotzdem, es ist mit Blick auf die Anhängerschaft in Sachsen, ist es ja so, dass Sie hatten es vorhin selbst angesprochen, den Wahlkampf, an dem Sie dann 2014 teilgenommen haben. Die FDP in Sachsen hat ja immer versucht, gerade damit zu punkten, dass sie gesagt hat, also wir machen hier was anderes, wir distanzieren uns von der Bundespartei. Der Weg, der sächsische Weg der FDP, das gibt es mit ihnen so nicht mehr. Da haben sie einen Haken hintergemacht, funktioniert nicht.
Also dieser sogenannte sächsische Weg war ja einfach nur ein, wir sind gegen alles und wir sind krawallig. Und wenn ich mir auf die politische Landkarte, schaue, wie viel jetzt diesen, wir sind krawallig, wir sind anders, wir sind die Underdogs, diese Strategie fahren einfach viel zu viele. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen zu den Themen, die für uns wichtig sind. Das sind die Themen Bildung, das ist das Thema Wirtschaft, das ist das Thema Rechtsstaatlichkeit, individuelle Freiheit. Und wollen mit Ideen und mit diesen Themen letzten Endes rausgehen. Und ich kann natürlich immer wieder sagen, mit Berlin habe ich nichts zu tun als Partei. Da muss ich aber sagen, ja, was ist denn mit unseren 5 Bundestagsabgeordneten? Im Übrigen genauso wie die CDU, die ja immer gesagt hat, ja, das ist Angela Merkel, das ist, geht uns alles nichts an. Oder Brüssel auch ganz, ganz furchtbar schlimm. Was ist denn mit ihren Abgeordneten? Was mit ihrer Kommissionspräsidentin? Was war mit 16 Jahre lang mit ihrer Kanzlerin? Also man kann sich von Berlin distanzieren, aber dazu gehört auch so ein bisschen Rückgrat dazu. Ich glaube, dieses permanente Verbiegen, das liegt mir nicht. Und sie sagt nicht, ich verliere den Mut nicht. Für mich liegt es auch ein bisschen daran, ich bin Ingenieur, ich habe einen Job, der mir wahnsinnig viel Spaß macht, den ich wahnsinnig gern mache. Ich würde auch wahnsinnig gern in den Landtag einziehen. Das heißt, am 1.9. wird der Wähler letzten Endes entscheiden, darf ich meinen wahnsinnig tollen Beruf weiter ausüben oder darf ich in Sachsen Politik mitgestalten? Und das sagt mir, okay, zieh dein Ding durch, mach einfach das, was du für richtig hältst und schau nicht nach Berlin, nach Brüssel oder sonst wohin.
Wir kommen jetzt mal zurück auf die Themen, die jetzt in dem Wahlkampf umgehen. Sie haben schon gesagt, die Bundespolitik spielt da eine große Rolle. Ja. Aber es ist ja auch, es geht uns ja nicht anders. Es begegnen uns vor allem zwei Themen im Wahlkampf, wie wir das auch bei den Leuten draußen erleben. Das ist zum einen der Ukraine-Krieg. Und da haben wir mit dem BSW und der AfD zwei Parteien, die sich als Friedensparteien darstellen. Haben Sie da eine Chance, skeptische Menschen zu überzeugen? Sie waren ja immerhin Offizier bei der Bundeswehr.
Ja, also ich bin beim Thema Ukraine, habe ich festgestellt, es ist da ganz wichtig, eine klare Haltung zu haben, da nicht rumzueiern und das zu tun, was ja eigentlich immer gesagt wird, bewahre deine Haltung und renn nicht einem Mainstream oder einer vermeintlichen mehrheitlichen Meinung hinterher. Und ich versuche den Menschen immer wieder inhaltlich zu erklären, worum es in der Ukraine eigentlich geht. Wir haben dort einen Konflikt zwischen zwei Ländern mit einem eindeutigen Aggressor. Das ist Wladimir Putin, ein sowjetisch sozialisierter russischer Präsident, der ein Land angegriffen hat, überfallen hat. Und dieses Thema, wir können versuchen jetzt irgendwie ein Agreement, Konflikt einfrieren, was da alles gibt, das hat man ja schon einmal versucht mit der Krim. Und auch da hat man gesehen, das reicht offenbar nicht. Wenn man jetzt einfriert, ist die Frage, was ist in 2 Jahren? Und weder Sachsen noch Deutschland oder auch nicht Brüssel werden entscheiden, gibt es wieder Frieden, sondern das werden die Ukraine und Russland miteinander ausmachen müssen. Und die einzige Frage, die wir uns hier in Deutschland stellen müssen, ist, akzeptieren wir es, dass die Ukraine perspektivisch von der Landkarte verschwindet? Und gerade wir als Sachsen mit unserer ausgeprägten Partnerschaft zu Polen und zu Tschechien, die ja auch mit Russland eine gemeinsame Vergangenheit haben und die auch eine sehr, sehr klare Haltung haben, was diesen Konflikt und was die Unterstützung der Ukraine betrifft, stellt sich die Frage, wollen wir in diesem Wertegemeinschaftssystem der Europäischen Union weiter ein wichtiger Bestandteil sein oder ducken wir uns jetzt vor einem Populismus, vor Extremisten weg und sagen, ach, die Ukraine soll ihr Zeug machen, Hauptsache, das bringt mir 2-3 Prozentpunkte an der Wahl ohne. Und da bleibe ich ganz klar bei meiner klaren Haltung und ich denke oder habe zumindest das Feedback, dass es von vielen Menschen auch durchaus gehört wird, dass wenn man so argumentiert, wenn man auch inhaltlich darüber spricht und natürlich sagt, ja, kein Mensch will Krieg, also kein vernünftiger Mensch zumindest will hier Krieg, aber es geht eben um die Frage, wollen wir ein Land dabei unterstützen, seine Souveränität zu bewahren oder sagen wir, es ist uns egal, weil wenn ich sage, das ist mir egal, ich schicke keine Unterstützung mehr dorthin, dann kann ich mich als Friedensretter aufspielen und kriege dadurch vielleicht 100 Wahlstimmen mehr.
Jetzt ist ja ein zweiter Punkt, der dort immer eine Rolle spielt, dass wir jetzt mit BSW, der Linke mit Abstrichen, der AfD Parteien haben, die sagen, das Geld, das wir in Aufrüstung stecken, das sollten wir lieber in das eigene Land strecken. Wir haben Milliardenschulden im Bund, wir haben riesen Außenstände, wir müssen haben viele Punkte, wo wir das Geld besser ausgeben können, als dass wir es jetzt in Rüstung stecken. Und nach dem Motto Schwerter zu Flugscharen, wir müssen nur abrüsten, dann kriegen wir auch den Frieden, um die Position mal verkürzt darzustellen. Und das sind die, die dann Parteien wie die Ihre als Kriegstreiber bezeichnen. Mhm. Warum oder wie argumentieren Sie dann und sagen, wir sind keine Kriegstreiber?
Also wie schon gesagt, den Frieden können nur die beiden Länder machen. Wir geht's, uns geht es um Unterstützung und wer da ankommt mit was das kostet.
Das, worum es ja geht, ist die Frage, Pistorius nennt es kriegstüchtig machen. Wir müssen Deutschland kriegstüchtig machen. Petra Köpping hat Donnerstag in der großen Runde gesagt, ihr wäre das Wort wehrtüchtig lieber. Wie würden Sie es bezeichnen und sehen Sie und wie erklären Sie Ihre Position, die ja gegen die Ängste vieler Sachsen steht, die sagen, wenn man umso mehr Waffen man anschafft, umso eher geraten wir in einen Krieg. Das ist ja die Sorge, die tatsächlich viele umtreibt.
Ja, Mann, ich vergleiche es auch mal gerne mit der inneren Sicherheit. Wir sagen, wir beklagen ja permanent, dass wir zu wenig Polizei haben, weil wir zu viel Verbrechen haben. Jetzt ist die Frage, wenn wir unsere Polizei gut ausstatten, dass sie die Verbrechen bekämpfen kann. Oder wenn wir sagen, ja, je weniger Polizei wir haben, so weniger Verbrechen passieren. Man versucht dann immer so diese Bilder zu schaffen, wo man sagt, okay, schau doch mal an, wollen wir das Recht des Stärkeren oder wollen wir die Stärke des Rechts haben? Und um diese Frage geht es ja halt in einem sehr großen geopolitischen Umfang, aber letzten Endes kann man es, wenn man es wirklich simplifizieren will, auch darauf hinunterbrechen. Und ein zweites Argument, was auch für die Unterstützung der Ukraine spricht, die gleichen Menschen oder die gleichen Politiker, die immer sagen, ja, das verlängert alles nur den Krieg und es kostet Geld und wir brauchen das Geld im eigenen Land. Die haben ja, entweder nehmen sie es nicht wahr oder verschweigen es bewusst, was passieren würde, wenn Russland der Ukraine weiter vormarschiert. Dann haben wir noch mehr Fluchtbewegung Richtung Europa aus dem Osten. Und wir haben jetzt schon bei der Unterbringung der ukrainischen Geflüchteten, bei der Versorgung und bei der Integration einen sehr hohen Kostenumfang. Man könnte bei Migration und Integration auch vieles besser machen, keine Frage. Aber wenn wir weniger Fluchtbewegung in Europa wollen, ja, dann müssen wir auch wehrhaft sein und standhaft sein gegen Russland.
Ja, da sind wir schon beim nächsten Thema, was die Wähler umtreibt hier in Sachsen, Migration. Ja. Sie bekennen sich ja laut Programm als FDP zur Zuwanderung, wenn sie gesteuert und qualifiziert erfolgt. Was heißt das und was heißt das auch konkret für Sachsen?
Konkret heißt das, wir brauchen in Sachsen mehr Sachsen für Sachsen. Wir sind ein Bundesland, das einwohnerzahlenmäßig schrumpft. Alle Prognosen deuten darauf hin, dass wir in einigen Jahren, die einen sagen schneller, die anderen sagen etwas später, aber unter die 4 Millionen rutschen werden. Wir haben den Zustand, dass ganz viele Menschen hier sehr bald in den wohlverdienten Ruhestand gehen und dass wir Menschen brauchen, die arbeiten, die produktiv tätig sind, die die Dienstleistungen hier machen, die in der Pflege arbeiten, in der Gesundheit und ich weiß nicht, ob ich das im Radio live sagen darf, die irgendwann den Menschen, die es eben nicht mehr selber können, irgendwann mal den Hintern abwischen. Und die Situation.
Sonst dürfen Sie erst mal alles sagen, was Sie wollen. Das ist ja live.
aber das ist ja die Frage. Also wir brauchen viele fleißige Hände und auch kluge Köpfe für Sachsen. Das heißt, Punkt 1, gesteuerte Zuwanderung, Fachkräftezuwanderung brauchen wir unbedingt. Deswegen gibt es auch ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, wo ich nach wie vor bedauere, dass der Freistaat Sachsen sich hier enthalten hat und nicht zugestimmt hat. Und zwar 2 Tage, nachdem der Ministerpräsident bei meinem Arbeitgeber war und gelobt hat, wie wunderbar wir die venezolanischen Arbeitskräfte bei uns in der Firma integriert haben. Punkt 2, wir müssen anfangen, Migration in verschiedenen Kategorien zu denken. Das klingt zwar manchmal ein bisschen kaltherzig, aber wir müssen in das ganze System Ordnung reinbringen.
Kommen wir mal drauf. Und, das, was die Menschen umtreibt, ist ja nicht die gezielte und gesteuerte Fachkräftezuwanderung, für die sich viele aussprechen, sondern das, was die Menschen umtreibt, ist ja die Angst vor einer unregulierten Migration.
Richtig.
Der sächsische Ministerpräsident hat gesagt, er will eine Grenzpolizei in Sachsen, um mal ein Beispiel zu bringen.
Die wird aber nichts bringen, weil die Grenzpolizei ja nicht an der Grenze wie am Schlagbaum kontrollieren kann. Die kann maximal Schleierfahndung im Grenzbereich durchführen und das kann die aktuelle Landespolizei auch. Also das, was er dafür braucht, sind Polizisten, neue Behörde schaffen mit einem neuen Wasserkopf. Und er hat ja jetzt schon Probleme, die Polizeistellen zu besetzen. Ist eine gute Idee, ist jetzt auch wahlkampfmäßig, denke ich mal, sinnvoll, aber wenn man es mal ein bisschen durchleuchtet, wenig zielführend. Irreguläre Migration.
Aber Sie wären nicht dagegen, wenn er verweist ja immer auf eine Fachkommission, die dafür jetzt Lösungen finden würde, aber Sie sagen prinzipiell gute Idee, muss man sich genau anschauen.
Prinzipiell ist es eine gute Idee zu sagen, wir intensivieren das Thema Schleierfahndung im Grenzbereich, aber ich glaube nicht, dass wir dafür eine neue Behörde brauchen, weil eine neue Behörde hat in erster Linie eine große Administration oben drüber. Und wie gesagt, wir sinken, was die Einwohnerzahlen betrifft. Wo sollen die ganzen Menschen herkommen, die diese Aufgaben wahrnehmen? Wir müssen bei dem Thema Migration, was Asyl und Flucht betrifft, also oder auch irreguläre Migration, müssen wir natürlich schneller werden im Bearbeiten, was sind das für Menschen, die Fallanalyse. Das heißt, wir müssen die Justiz entsprechend auch ausstatten. Wir müssen schauen, dass wir auch ein bisschen unbürokratischer werden, wenn jemand einen Asylstatus hat, im Zuge der Arbeitsvermittlung. Ich möchte dazu mal ein Beispiel bringen. Mein Arbeitgeber hat jetzt über 50 Venezolaner beschäftigt. Von denen haben, ich glaube, 2 oder 3 ein Deutschzertifikat. Die bekommen ihren Handgriff gezeigt und führen den durch. Und die arbeiten gern. Die arbeiten wirklich gern. Und wir haben in der Hotellerie, in der Gastronomie, in der Pflege, in der Industrie, im Handwerk ganz viele Tätigkeiten, die ich als Anlerntätigkeiten beschreibe, wo ich keinen Sprachkurs brauche. In vielen Ländern auf der Welt, wenn Sie auf die Baustellen gehen, werden verschiedene Sprachen gesprochen, weil wir in Deutschland es uns teilweise wirklich viel zu schwer machen, diese Menschen einfach mal arbeiten zu lassen, für sich selber sorgen zu lassen, was einerseits Integration auf der einen Seite bedeutet und vor allen Dingen bei denen, die schon hier sind, auch eine größere Akzeptanz.
Wie kriegen Sie die Leute schneller in Arbeit?
Indem man einfach enger mit den Firmen zusammenarbeitet. Die Firmen abfragt, braucht ihr? Und sagt, wir haben. Und wir müssen natürlich auch einerseits fördern, also wir müssen es unterstützen, dass Menschen in Arbeit kommen. Wir müssen aber auch sagen, pass auf, wenn du nicht willens bist, hier in Arbeiten zu gehen, müssen wir mal über deine Leistungen nachdenken, die du bekommst. Also das klingt jetzt ein bisschen kaltherzig, aber Menschen, die hierher kommen, sollten sich meiner Meinung nach vom ersten Tag an bemühen, hier auch an der Gesellschaft teilzuhaben. Also Kriegsflucht und Asyl, auch wenn das kaltherzig klingt, aber sind kein Anrecht auf dauerhafte staatliche Alimentierung. Natürlich muss man nach einer gewissen Eingewöhnung, muss man eine gewisse Eingewöhnungszeit geben, aber es muss doch Zielsetzung sein, dass die Menschen, die hierher kommen, und Arbeit ist ja genug da, so schnell wie möglich in Arbeit kommen. Arbeit ist die beste Form der Integration. Miteinander arbeiten, miteinander Arbeit erleben. Und da lernt man die Sprache meistens
auch
ganz allein. Also
machen Sie es mal konkret. Welche Hürden würden Sie auf sächsischer Ebene sofort abschaffen, um zu sagen, damit kriegen wir die Leute schneller in Arbeit, weil geredet wird darüber viel?
Man kann zum Beispiel sagen, dass man das Anerkennen von Berufen vereinfacht. Man kann zum Beispiel sagen, wenn ich jemanden habe, der einen Arztabschluss hat, wo ich sage, okay, bei solchen Berufen muss man doch mal ein bisschen genauer hingucken, kann ich ihn vielleicht noch nicht von Anfang an ihn oder sie als Arzt arbeiten lassen, aber ich kann zum Beispiel sagen, okay, geht in ein Krankenhaus und arbeitet dort als Pfleger mit, bis der Beruf anerkannt wird. Einfach stärker mit der Wirtschaft vernetzen. Die Wirtschaft, die Firmen und auch die Dienstleister sind da schon viel weiter. Die sind auch willens, das zu tun, aber die bekommen die Leute nicht.
Und manche dürfen ja nicht, weil sie noch nicht mal über die Landkreisgrenze gehen können, erzählte mir ein Kollege, hätte er mit Ihnen ein Beispiel besprochen.
Also nicht über die Landkreisgrenze, da ging es um die Residenzpflicht zum Beispiel. Wenn man noch keinen unbefristeten Arbeitsvertrag hat, den kriegt man ja als Arbeitsanfänger nicht, weil logischerweise gibt es immer eine Befristung am Anfang. Und wenn man sagt, okay, das funktioniert alles, dann meinetwegen auch eine Endfristung. Aber wenn ich dann eine Residenzpflicht habe an Ort A 20 Kilometer von meinem Arbeitsplatz weg ist und ich in einem Schichtsystem zum Beispiel arbeite und ich weiß, wie ich früh um 6 zu meiner Frühschicht kommen soll, weil ÖPNV fährt nicht, dann habe ich damit ein Problem. Das heißt, wenn Menschen Arbeitsvertrag haben, dann muss ich eben auch sagen, okay, auch so ein bisschen als Belohnung und auch als Anreizsystem, wenn du einen Job hast, wenn du für dich selber sorgst, wenn du quasi keine Sozialhilfe mehr vom Staat bekommst, dann kriegst du in diesem Land auch mehr Freiheiten.
So, jetzt haben wir über Ukraine-Krieg und Migration viel gesprochen. Das sind ja alles Themen, die sozusagen doch mehrheitlich im Bund dann irgendwie geregelt werden müssten.
Aber man, kommen kann, wir jetzt man mal, kann ja auch viel
ja,
zu.
Ja, das haben Sie gerade gesagt, Migration. Ist richtig. Aber jetzt kommen wir mal zu einem Thema, was Ihnen ja, was Sie schon gesagt haben, am Herzen liegt. Ja, Thema Bildung. Ja. Sie haben selbst gesagt auf einer Wahlkampfveranstaltung, alle werden mehr Lehrer versprechen. Das gehe aber nicht kurzfristig. Ja. Trotzdem, auch Sie wollen Thema Unterrichtsausfall angehen, ja, auf dem Parteitag im Mai hieß es, holen wir die Beamten aus den Amtsstuben und lassen sie dafür sorgen, dass keine Unterrichtsstunde mehr ausfällt. Ja. Weil die Beamten sich jetzt langweilen und nichts zu tun haben?
Also grundsätzlich langweilt sich kein Beamter, das würde ich niemandem unterstellen, dass er sich auf Arbeit langweilt. Die Frage ist nur, wie produktiv sind manche Tätigkeiten, die in Amtsstuben passieren? Stichwort Bürokratie. Ja, alle wollen Bürokratie abbauen, alle jammern über die Bürokratie, aber keiner macht es wirklich. Wir haben, der Sächsische Normenkontrollrat hat ja festgestellt, ich glaube, das waren 13 Millionen Euro zusätzliche, rein sächsische Bürokratie im letzten Jahr bei 4 Millionen Abbau. Das heißt, ein Netto von 9 Millionen Euro Bürokratiekosten zusätzlich rein sächsisch. Das heißt, wir müssen wirklich schauen, welche Tätigkeiten in der Verwaltung, dort auch eine Aufgabenkritik, was sind Pflichtaufgaben des Staates, was sind Küraufgaben, wie kann man zum Beispiel den Subventionsdschungel zur Finanzierung der Kommunen entschlacken, indem man das Geld vielleicht direkt übers FAG auszahlt und sich dabei dieses gesamte Antragswesen hin und her erspart. Die Frau Köpping hat mir vorgeworfen, die 250 Lehrer, die beim LASUB, die würden nie reichen, um Lehrermangel zu bekämpfen. Ist mir auch klar. Aber wenn ich von den 250 Lehrern durch Umstrukturierung, durch Entbürokratisierung, durch Digitalisierung oder vielleicht auch, weil ich sage, es müssen ja nicht alle 250 Lehrer im LASUB Lehrer sein. Vielleicht reichen mir 200 Lehrer, Und die anderen 50 Stellen ersetze ich durch Sachbearbeiter, durch KI, durch Digitalisierung, durch was auch immer. Und ich bekomme 50 Leute rausgelöst aus dem LASUB. Die haben ja irgendwann mal den Lehrerberuf erlernt, um auch zu lernen, um auch zu unterrichten. Unterstelle ich den jetzt mal. Und kriege diese 50 Lehrer aus dem LASUB allein in die Schulen. Und wenn ich damit nur ein paar Kindern Unterrichtsausfall erspare, kann das bei manchen Kindern eben auch schon den Unterschied machen zwischen einem qualifizierten und einem unqualifizierten Schulabschluss. Und deswegen, die eine große Lösung gibt es nicht, definitiv nicht. Aber es ist eine Kombination aus vielen kleinen Dingen. Man muss auch mal anfangen, jede Unterrichtsstunde, die wir weniger Ausfall haben, ist ein Gewinn.
Aber Sie gehen ja noch weiter. Sie sagen ja sogar, bei Mangelfächern zum Beispiel, so steht es zumindest im Programm, Finanzbeamte könnten auch Mathe geben.
Ja, zum Beispiel. Also bevor ich Unterricht komplett ausfallen lasse, gilt es eben mal zu prüfen. Also wir haben aufgekommen, dass wir das prüfen wollen, ob das in dem einen oder anderen Fach vielleicht möglich ist. Ein weiterer Ansatz wäre zum Beispiel zu sagen, wir erhöhen vielleicht für einige Fächer oder in Bezug auf einige Fächer in gewisser Weise den Praxisanteil, indem wir einfach sagen, okay, Schülerpraktikas machen wir dort ein bisschen mehr mit Firmen, die das wollen. Dass Kinder eben auch in Firmen, also geht natürlich erst ab einem gewissen Alter, ne, aber dass ich als Kinder in einem gewissen Alter vielleicht auch mal in gewisse Firmen schicke, vielleicht auch in Behörden schicke und dort einfach mal gewisse Dinge machen lassen, um einfach Dinge beizubringen, Dinge zu lernen. Weil alles, was in irgendeiner Art, also beim Thema Unterrichtsausfall, sollten wir keine Denkverbote haben. Wir können doch alles ausprobieren. Wenn Sachen mal nicht funktionieren, dann funktionieren sie halt nicht. Aber den Kopf in den Sand zu stecken und bei jedem kleinen Lösungsvorschlag, das ist übrigens was mich momentan in der Politik richtig ärgert, bei jedem kleinen Lösungsvorschlag diesen immer gleich wegzuwischen im Sinne von, ist ja Schwachsinn, halte ich für einen Fehler. Also Unterrichtsausfall.
Aber wenn Ihnen dann jemand sagt, das ist Schwachsinn, was Sie da erzählen, sind Sie auch bereit zu sagen, gut, dann nehmen wir es wieder runter, auch wenn Sie es gut anhören. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Sie haben ja jetzt auch selbst ganz viel von Entbürokratisierung gesprochen, auch an den Schulen. Unlängst gab es im Wahlkampf dann den Vorschlag, dass neben den Fehlstunden der Schüler auch die Stundenzahl aufgeführt werden soll, die wegen Unterrichtsausfall nicht gehalten wurde. An den Schulen hat man da ehrlich gesagt die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil schon jetzt hat Sachsen dort eine deutschlandweit einmalige Erfassung der Ausfallzeiten, eine transparente Darstellung dieses Unterrichtsausfalls im Netz. Das bindet, sagen uns die Schulen, sagen uns die Verwaltungen, extrem viel Arbeitskraft und geht auf einen Uraltantrag der FDP zurück, hat also nicht für Entbürokratisierung gesorgt, sondern fürs Gegenteil.
Aber wenn wir diese Daten erfassen, wenn wir diese Daten sowieso schon erfasst haben, was hindert uns daran, die dann einfach aufs Zeugnis zu drucken? Zum einen und zum anderen habe ich mal gelernt, das habe ich in der Wirtschaft, das kommt bei mir aus der Wirtschaft, wenn wir bei Dingen Probleme haben, sprich zum Beispiel Unterrichtsausfall wird niemand leugnen können, dass es ein Problem ist, dann müssen wir dort Kennzahlen haben, dann müssen wir uns selber auch Ziele setzen und sehen, okay, wie wollen wir denn dort runterkommen?
Gut, wäre aber jetzt so eine Meldepflicht, die man dann eben nicht abschaffen würde, sondern man bräuchte.
Man muss eben schauen, wie man es möglichst
umgehen kann. Nehmen wir noch ein zweites Beispiel. In der Zeit der CDU-FDP-Regierung ist damals tatsächlich, kann man nachlesen, wir haben darüber auch mal lange Recherche gemacht im Netz, dass Umsteuern versäumt wurden im Bildungsbereich. Ne? Dort galt damals noch die Phase, als gesagt wurde, wir müssen knallhart Personal abbauen in der öffentlichen Verwaltung. Das hat dann den Lehrermangel nochmal dramatisch verschärft. Wenn wir uns an diese Regierungszeit bis 2014 zurückerinnern, da gab es ja dann auch einen Ministerrücktritt, der Kultusminister ist zurückgetreten. Dann ist der langjährige CDU-Bildungsexperte Thomas Kolditz im Landtag damals auch zurückgetreten und ich würde einfach gerne zitieren, was er damals gesagt hat. Die Bildungspolitik der CDU ist in der Krise. Die FDP treibt uns vor sich her, mit ihrem unbedingten Willen die Mittelschule in eine Oberschule zu verwandeln, ohne das tatsächliche Problem zu lösen, den Lehrermangel. Ein verzweifelter kleiner Koalitionspartner will sich profilieren und wir gebieten dem keinen Einhalt. Wir wollen Groß-Oberschule über den Eingang der Mittelschulen schreiben, aber drinnen fehlen immer noch die Lehrkräfte. Ich weigere mich, so einen Etikettenschwindel mit zu verantworten. Das Etikett kam dann, der Lehrermangel blieb. Was hat die FDP daraus gelernt?
Also ich sage, der Mann hat recht. Der Mann hat mit dem, was er gesagt hat, absolut recht. Meine Schwiegermutter ist ja selber Lehrerin an einer jetzt Oberschule und sie hat gesagt, das Einzige, was sich wirklich geändert hat, war das Thema zweite Fremdsprache. Hätte man aber ohne neues Etikett einfach machen können, indem man Lehrplan angeht. Und was wir daraus gelernt haben, ist, dass dieser allgemeine Ruf, deswegen sagte ich auch, ich unterstelle keinem Angestellten im öffentlichen Dienst in irgendeiner Art und Weise Faulheit. Im Gegenteil. Die müssen teilweise wahrscheinlich, greifen sich wahrscheinlich selber auch manchmal an den Kopf, wenn die Dinge machen müssen, wo sie sich fragen, warum mache ich das eigentlich? Was wir jetzt anders sehen im Sinne von, wenn wir sagen, wir wollen Verwaltung verschlanken, meinen wir Reduzierung der Sachen, die wirklich keine Pflichtaufgaben sind, weil sie schlicht und ergreifend nicht mehr finanzierbar sind und weil wir schlicht und ergreifend auch nicht mehr das Personal haben. Wenn es aber darum geht, um Lehrerstellen, um Stellen für Polizei oder um Stellen für Menschen, die wirklich Dienst am und für den Bürger leisten, da habe ich eine etwas andere Einstellung als die damals in Verantwortung befindlichen.
Man hat aber nie so deutlich gehört, da haben wir einen Riesenfehler gemacht.
Also ich kann nicht sagen wir, weil ich war damals nicht dabei, aber ich kann sagen, die damalige Landtagsfraktion und auch die damals in Verantwortung stehen, haben an der Stelle sicherlich, gerade was das Thema Lehrer betrifft, einen Fehler gemacht. Und meine persönliche Haltung, und das ist auch die in meinem, unserem Team, und da können Sie auch unsere Landesvorsitzende fragen, unsere Generalsekretärs, dass eine Investition in Bildung immer eine Investition in die Zukunft ist, wo wir auch definitiv einen Rückgewinn ziemlich schnell bekommen und wo die Kosten, wenn wir es nicht tun, in der Zukunft natürlich viel höher werden.
Eine kleine Nachfrage noch zum Thema Bildung. Und zwar habe ich gelesen in Ihrem Programm, da steht Bildungspflicht statt Schulpflicht. Also Kinder müssen nicht zwangsläufig in die Schule, wenn sie gesetzlich festgelegte Lernziele erreichen. Das wäre ja dann doch ein Paradigmenwechsel, gerade in Sachen Schulpflicht. Hoffen Sie so, das Problem mit den weniger Lehrern in Griff zu bekommen oder was versprechen Sie sich?
Dieser Punkt im Wahlprogramm ist jetzt kein Punkt, hinter dem ich explizit stehe, weil das ist so eine Sache, die kann man sicherlich mal prüfen oder evaluieren für die Zukunft. Aber aktuell glaube ich, dass wir weder im Bereich der Digitalisierung noch im Bereich der Bildung so weit sind, hier den nächsten Schritt zu gehen.
Sie haben jetzt, wir haben beim Thema Wirtschaft das Thema Bürokratieabbau schon angesprochen. Da bringen Sie immer als Lösung Digitalisierung. Digitalisierung kostet Geld. Sachsen hat nicht nur beim Thema Digitalisierung einen großen Investitionsstau, sondern auch bei vielen anderen Sachen. Ich gucke immer ein bisschen auf die Uhr. Wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Deswegen würde ich an der Stelle jetzt gerne mal zwischenfragen. Finanzen ist in dieser Koalition jetzt ein Riesenstreitthema gewesen. Ist ja quasi das, was man sich eigentlich in den Koalitionsvertrag geschrieben hat, hat nicht stattgefunden. Wir haben nach wie vor eine der schärfsten Schuldenbremsen im Land. Wir haben als Sachsen die Auflage, anders als andere Bundesländer, die sich Jahrzehnte Zeit lassen, die Corona-Schulden innerhalb von 8 Jahren zu tilgen, was natürlich für ein Land wie den Freistaat Sachsen, der ja da ein ziemlicher Vorreiter ist, also wir haben die niedrigste Pro-Kopf-Verschuldung deutschlandweit, eine extreme finanzielle Herausforderung ist. Da sagen Sie jetzt aber, ja, wir sehen den Investitionsstau, wir sehen, dass wir Digitalisierung brauchen, aber wir wollen an dieser Art der Finanzpolitik trotzdem nichts ändern?
Ja, sehe ich absolut so. Das kann ich aus meiner Erfahrung als Kommunalpolitiker sagen. Wir haben in Dresden sehr eiserne Finanzpolitik gemacht und wir haben in der Landeshauptstadt sehr, sehr gut ausgestattete Schulen. Wir haben sehr viel investiert in ganz viele Dinge, die wir uns nicht hätten leisten können, wenn wir jedes Jahr einen enormen Betrag an Zinsen hätten abzahlen müssen, zum einen. Und zum Thema Digitalisierung sei vielleicht noch angemerkt, ich bin Ingenieur, ich komme aus einem produzierenden Unternehmen und wir sagen natürlich, Digitalisierung ist ein wichtiger Bestandteil, aber bevor ich digitalisiere, muss ich mir die Prozesse an sich anschauen. Das heißt, es nützt mir nichts, wenn ich einen verschwenderischen Prozess digitalisiere, sondern ich muss erst den Prozess verschlanken. Ich muss
also gucken, mit anderen Worten, die FDP hat auch da gelernt, bevor man Stellen abbaut, gibt es eine Aufgabenkritik.
Sicher.
Also das ja, ist sicher, das war das damals, ist, war damals mich, ein großer Streitpunkt, hat es eben nicht gegeben. Ja,
nee, für mich ist das so, weil das einfach das ist, was ich in meinem tagtäglichen Berufsleben letzten Endes auch mitmache. Wie optimiere ich Prozesse bestimmt nicht, indem ich mit der Lösung komme, bevor ich das Problem nicht analysiert habe.
Neben den Themen, die wir gerade jetzt angesprochen haben, begegnet uns im Wahlkampf natürlich auch immer wieder das Thema Corona. AfD und BSW wollen einen Untersuchungsausschuss im neuen Landtag. Andere eine Enquete-Kommission. Im FDP-Wahlprogramm habe ich jetzt nichts dazu gefunden. Wofür plädieren Sie in dem Fall?
Ich bin für eine Enquete-Kommission und ich bin beim Thema Corona-Aufarbeitung auch ein Verfechter dafür, dass es auf gar keinen Fall darum gehen sollte, irgendjemanden politisch an die Wand zu stellen. Wir haben dort eine Ausnahmesituation gehabt, wie sie so in der neueren Zeit des Freistaates noch nie gegeben hat. Es sind im ersten Jahr Entscheidungen getroffen worden, wo ich sage, da kann man niemanden irgendwas vorwerfen, weil man gar nicht wusste, was war. Im zweiten Jahr sind Unterschiede gemacht worden zwischen den einzelnen Bundesländern. Da war Sachsen zum Beispiel sehr rigide, andere waren ein bisschen offener. Und was wir fordern, ist eine Enquete-Kommission. Wir fordern einfach eine Auswertung, eine Aufarbeitung der Geschehnisse. Und zwar in erster Linie dafür, um daraus auch zu lernen. für zukünftige Zeiten. Das heißt, was hat man damals falsch gemacht? Was macht man beim nächsten Mal anders? Aber was ich damit nie verbinden würde, ist, dass als Ergebnis dieser Untersuchung dann am Ende irgendwelche Rücktrittsforderungen oder Bestrafungen oder irgendwas Sonstiges gefordert werden. Oder sowas, was ja seitens der AfD oder von diesen Freien Sachsen kommt, so nach dem Motto, Handschellen müssen klicken. Also das ist absolut absolut daneben. Was aber richtig und wichtig wäre, ist wirklich eine Bewertung der damaligen oder Auswertung der damaligen Situation und man nennt sowas in der Industrie Lessons Learned. Das heißt, daraus lernen, aus Fehlern lernen und in der Zukunft Dinge anders machen.
Das ist das eine. Es soll dazu dienen, dass man in der Zukunft Dinge anders macht. Der Ministerpräsident sagt immer, wir müssen diese Gesellschaft wieder versöhnen. Kann das so gelingen oder wie könnte man diese Gesellschaft, die ja Sie werden es ja oder haben vorhin im Vorgespräch auch gesagt, Sie merken, dass im Wahlkampf sehr aufgeheizt ist. Wie kann man die versöhnen?
Man kann Gesellschaft versöhnen, indem man ja versucht, mit Fakten, mit Kommunikation letzten Endes rauszukommen. Und indem man einfach auch mal zugibt, ja, ich habe an der Stelle einen Fehler gemacht. Das ist das Entwaffnendste in jeder Debatte ist, ja, die Entscheidung ist damals getroffen worden und ja, diese Entscheidung war falsch. Oder ich begründe, warum ich die Entscheidung eben getroffen habe. Manchmal ist es auch so, dass die Entscheidung zu dem damaligen Zeitpunkt richtig war und sich später als falsch herausgestellt hat. Generell das ganze Thema Fehlerkultur in der Politik vermisse ich so ein bisschen. Das ist auch so eine Sache, die ich mir ein bisschen anders wünschen würde. Wenn man sagt, ja, wir haben damals Fehler gemacht und steht dazu und sagt, okay, wie würde ich es denn jetzt anders machen? Man kann ja Fehlentscheidungen treffen, jeder von uns macht Fehler, tagtäglich in seinem privaten Leben, in seinem Arbeitsleben. Und wenn wir da eine vernünftige Fehlerkultur hätten und auch mal an der einen oder anderen Stelle mal Einsicht zeigen, die Verantwortungsträger, dann kann das sicherlich auch ein Stück weit zur Versöhnung der Menschen beitragen, wobei es natürlich einen gewissen Prozentsatz gibt, den man nie erreicht, aber es sollte doch zumindest die große Masse erreicht werden.
Der linken Bundesgeschäftsführer Gürpiner hat der FDP, aber auch anderen Parteien vorgeworfen, einen Überbietungswettbewerb und Verunglimpfungen. Bürgergeldempfänger seien keine Arbeitsverweigerer, sondern unter anderem Alleinerziehende, Kranke oder Menschen in Umschulungsmaßnahmen. Hat gemeint, man würde ja die Gesellschaft mit dieser Tonalität, die dort jetzt gerade auch im Bund oft angeschlagen wird, immer mehr spalten. Sehen Sie das dann in Teilen auch kritisch, was da aus Berlin so zu hören ist, auch aus Ihrer eigenen Partei?
Also diese Menschen, die sowas sagen, die lade ich ganz herzlich dazu ein, mal mit mir zusammen auf Arbeit zu kommen. Wenn ich in die Produktion gehe, sehe ich Menschen, die wirklich schwere Arbeit verrichten im Schichtsystem, im Vierschichtsystem. Die stehen an Maschinen, die sehr viel Wärme abstrahlen, im Hochsommer besonders angenehm. Und die sagen, dass Menschen, die arbeiten gehen, mehr haben müssen, als Menschen nicht arbeiten gehen. Und die sagen auch, dass man natürlich einen Sozialstaat braucht, Kranke, Schwache und dass jeder mal in eine Situation kommen kann. Davor ist niemand gefeit, das kenne ich aus meiner eigenen Familiengeschichte übrigens auch. Aber dass der Anreiz sein muss oder auch die Forderung sein muss, wieder in Arbeit zu kommen. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen Steuersenkungen, insbesondere auch für niedrige Einkommen, also Freibeträge auf Grundfreibetrag raufen, das alles, und sagen, das finanzieren wir, indem wir eben bei der Sozialhilfe oder beim Bürgergeld nochmal genau hinschauen, dann ist das nur folgerichtig. Und dann ist es auch das, was die Menschen letzten Endes wollen, insbesondere die, die den Sozialstaat finanzieren. Und nochmal, wir haben Bevölkerungsrückgang. Wir haben eine Demografie, die sagt, viele Menschen werden älter, gehen in den wohlverdienten Ruhestand. Und wir müssen, jeder, der arbeiten kann, muss auch arbeiten gehen, muss wertschöpfend tätig sein, damit wir uns diesen Sozialstaat, diese hohen Standards, die wir haben, und das ist gut, dass wir sie haben, überhaupt auch weiter leisten können.
Ja, damit sind wir auf der Zielgeraden heute des Interviews. Und deshalb jetzt die Bitte an Sie, ergänzen Sie bitte folgende Sätze.
Ui. Außerparlamentarische Opposition ist?
Interessant und anstrengend zugleich.
Dass der langjährige FDP-Chef Holger Zastrow jetzt mit einer eigenen Partei antritt, bereitet mir?
Eigentlich lässt mich das völlig kalt.
Wenn ich in den Landtag einziehen sollte, werde ich als erstes?
Wahrscheinlich in Koalitionsverhandlungen treten.
Politische Gegner sind für mich zuallererst?
Diejenigen, die nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, die für Extremismus stehen, und das sind für mich in erster Linie AfD und Freie Sachsen und in Teilen auch BSW.
Wenn ich jetzt aus dem Studio gehe, dann?
Wäre ich wahrscheinlich was Kleines essen und anschließend noch ein bisschen was arbeiten.
Wir haben gehört, es gibt noch eine Telefonkonferenz. Das haben wir vorhin mitgekriegt. Die genau. Steht zumindest schon mal fest.
Vielen Dank, Herr Maloney.
Das nächste Spitzenkandidateninterview gibt es am Freitag mit Susanne Schaper von den Linken, auch eine Partei wie die FDP, die bangen muss, in den Landtag zu kommen. Das ist das erste Mal so eine Situation in Sachsen für die Linke. Darüber und über noch viel mehr reden wir am Freitag, dann wieder 18.08 Uhr hier im Radio bei mdrsachsen.de. Können Sie das Ganze dann auch im Stream schauen?
Jawohl, und wir wünschen jetzt einen schönen Abend. Es verabschieden sich
Uta Deko
und Jan Kummer. Nach den 19 Uhr Nachrichten geht es dann hier weiter mit Frank-Michael Bauer und den Musikgeschichten.
Vielen Dank, Herr Maloney.
Danke, tschüss.
Landtagswahl in Sachsen mit dem Sachsenradio. Stressiger Tag? Mit den Podcasts von MDR Sachsen kommen Sie ganz einfach auf andere Gedanken. Der Sonntagsbrunch, der Waldbrand, exquisit, Elefant, Tiger und Co. Aufgefallen, Mensch, Nachbar. Jederzeit die besten Podcasts aus Sachsen bei mdrsachsenradio.de, in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.